oder aber in der Familie oder man trifft sich irgendwo in einem Lokal oder im Wald, je nachdem, wie die Situation gerade im Lande ist. Und dann redet man miteinander, wir essen miteinander. Und wenn man so gebaut ist wie Peter Siemens, ich heul immer mit. Ich muss immer weinen, wenn die ihre Geschichten erzählen, wenn man die erlebt, wenn man so Geschwister umarmen kann. Und wir waren mal in Manila und da sind Mitarbeiter von uns, die kümmern sich um Flüchtlinge, die von der Insel Mindanao in die Hauptstadt kommen. Das sind 2000 Kilometer. Moslems, die in ihren Dörfern unsere Geschwister verfolgen, verprügeln und so behandeln, wie du das gelesen hast. Wenn sie aber Arbeit brauchen, dann gehen die in die Hauptstadt und suchen dort Arbeit und landen in den Slums, weil du findest keinen Job dort. Und in den Slums wohnen unsere Mitarbeiter und kümmern sich dann um diese Moslems, die zu Hause unsere Geschwister verprügelt haben, kommen hierher und werden hier von unseren Geschwistern, Mitarbeitern versorgt, mit Essen, Trinken, frisches Wasser und so weiter. Und da ist das Ehepaar. Er ist der Chris und sie ist die Dorothee. Die Dorothee. Meine Frau und ich haben drei Kinder, den Alex, die Dorothea und den Daniel. Und die Dorothee dort, ganz lange Haare, bildhübsches Mädchen. Und wir umarmen uns, weil wir gerade ein Bild miteinander machen. Und sie riecht nach Slum, nach Schmutz und Dreck. Und wir waren dort. Wir haben, als Toiletten ist das ein Holzkasten. Nach vorne ist es offen. Wenn du da in die Hocke gehst und jeder, der vorbeigeht, sieht dich. Und dann läuft das alles den Rinnsal runter. Da wohnt die Dorothee. Wenn du die umarmst, dann, sie riecht nach Slum, weil sie da mittendrin wohnt. Sie hat den Geruch der Menschen angenommen, um die sie sich kümmert. Da kannst du nur heulen. Und uns geht es so gut. Eine Begebenheit, nach der du gefragt hast. Ich erzähle von meiner ersten Reise nach Mexiko, Mexiko Chiapas. Mexiko Chiapas ist das südlichste Bundesland in Mexiko, ähnlich wie jetzt Bayern bei uns, wenn man ganz runterfahren würde. Ja. Und Chiapas ist dafür bekannt, dass dort die Drogenmafia im Grunde genommen das Land und die Geschicke des Landes bestimmt. Wirtschaftskriminalität, Drogenmafia, Mord und Totschlag an der Tagesordnung. Wer nicht spurt, der wird ganz einfach umgebracht. Polizei ist machtlos oder aber sie macht mit der Drogenmafia mit. Dort kommt es immer wieder vor, dass ganz oben in den Bergen bei den Mayas, die Ureinwohner des Landes, irgendwo auf 3000 Meter Höhe, die wohnen dort in ihren kleinen Dörfern und leben vom Süßkartoffelanbau und vom Kaffeeanbau. Dann haben die so viel, dass es für die Familie reicht und stehen die am Straßenrand und verkaufen noch ein bisschen, damit sie dafür Brot oder sonst was kaufen können. Mehr reicht das nicht. Da kommt die Drogenmafia, die Bosse, ins Dorf und fragen nach den Dorfältesten. Und dann setzen die sich zusammen und dann wird diesen Dorfältesten ein Angebot unterbreitet. Ihnen wird angeboten, vom Süßkartoffel- und Kaffeeanbau auf Mohnanbau umzusteigen. Ist einfacher, sauberer und bringt mehr ein. Und weise Dorfälteste gehen dann auf dieses Angebot ein, weil sie wissen, wenn wir dieses Angebot ablehnen, dann fahren diese Vertreter weg. Aber ein paar Tage später kommen ihre Freunde. Und das kostet dann gebrochene Rippen, gebrochene Finger oder ein abgefackeltes Haus. Letztendlich werden die Dorfältesten dieses Angebot annehmen. Es geht nur darum, um welchen Preis. So, und dann gehen die darauf ein und das ganze Dorf steigt um auf Mohnanbau und sie bekommen ein Soll, wie viel sie zu erbringen haben. Und dann passiert es, dass da die Familie Siemens zum Beispiel oder Familie Fischer sagt, wir haben den christlichen Glauben angenommen und sozusagen aus Wertschätzung gegenüber Gott und Menschen machen wir bei diesem Geschäft nicht mit. Wir züchten keine Drogen, die nachher letztendlich in Deutschland an unseren Schulen verkauft werden. Machen wir nicht mit. Und plötzlich ist das ganze Dorf in der Situation, dass das auferlegte Soll nicht komplett ist. Und dann kommen diese Kollegen wieder mit dem schwarzen Mercedes und sagen, du hast ein Problem bei dir im Dorf. Das Soll stimmt nicht. Und dann kann der Walter nicht sagen, ja, der Peter Siemens, der macht da nicht mit. Dann sagen die, das ist nicht unser Problem, das ist dein Problem, regle das. Ja, was soll der Walter machen mit mir? Unter Druck setzen. Unter Druck setzen heißt, ich werde an den Baum gebunden und meine Frau und meine Tochter werden vor meinen Augen vergewaltigt. Das ist heute eine Tagesordnung. Wenn das nicht nützt, dann wird man im eigenen Haus eingesperrt und dann alles so ganz einfache Lehmhütten mit Wellblechdächern. Und da wird das Zeug, da wirst du eingesperrt und abgefackelt. Dann ist das Haushalt verbrannt. Es gab Todesopfer, mehr nicht. Wenn man aber Glück hat, passiert zweierlei. Die sagen dir, pass auf, schnapp dir deine Frau und Kinder, da ist der Wald und renn, dann bist du weg. Oder aber man konstruiert eine Anklage, so wie damals bei Jesus. Wir haben gehört, Peter Siemens hat gesagt, damals, dass er den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufrichten werde. Das ist Gotteslästerung. Irgendwie sowas wird konstruiert. So geschah es 1997. Das führte dazu, dass über Weihnachten 97 die Polizei kam und das Militär mit Lkw-Fahrzeugen und haben im Umkreis von 30 Kilometern in diesen Dörfern die christlichen Männer eingesammelt. 43 unserer Glaubensbrüder aus Pfingstgemeinden, die wurden eingesammelt, kamen ins Gefängnis, Weihnachten 97. Da waren die bis 2002 in U-Haft und dann kamen die vors Gericht und ihnen wurde zur Last gelegt, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben. Und sie wurden alle einheitlich, 43 Brüder, zu jeweils 36 Jahren Haft verurteilt. Es war 2002, das ist noch gar nicht so lange her. Also im Grunde heute, zu unserer Zeit. 2005 bekamen wir eine Sondergenehmigung, diese Brüder im Gefängnis zu besuchen. Wir kamen dorthin Almaty, so ähnlich heißt das Gefängnis oder der Ort. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis, beziehungsweise der Block, wo die Brüder sind, ein Hochsicherheitsblock. Und das sind 4 Gruppierungen von Gefangenen. Das sind Terroristen, Mörder, Zuhälter und Drogenhändler. Also diese 4 Gruppierungen sitzen da. Und weil man die Brüder der Organisation einer terroristischen Vereinigung beschuldigt hat, sitzen sie als Terroristen da drin, in den Zellen mit den anderen verteilt. Und man hat uns schon im Vorfeld erzählt, wir haben dort 2 Anwälte, dass es den Brüdern dort ganz, ganz schlecht ergangen ist, weil es in diesen Gefängnissen an der Tagesordnung ist. Da wird Haschisch geraucht und da wird mit Drogen gehandelt. Entweder man hat freiwillig oder unfreiwillig Geschlechtsverkehr oder man wird vergewaltigt und dergleichen Dinge. Und daraufhin haben wir uns dort eingesetzt und man hat die Brüder dann zusammengelegt, diese 43 Brüder in eine Großraumzelle, so dass wir hier in Etagenbetten und sind miteinander. Das war eine große Errungenschaft. Jetzt kommen wir dorthin und stellen uns darauf ein, dass wir etwa 43 Brüder sehen werden und wir sind im Innenhof des Gefängnisses und da kommen die Brüder rein und am Ende waren es 95 Gefangene. Die haben alle so eine orange Kleidung an, 95. Und wir wundern uns, wir hatten uns auf 40, 43 eingestellt und man erzählt uns, dass aufgrund des Glaubenszeugnisses dieser Ersten etwa 50 bis 60 Gefangene von diesen 4 Gruppierungen Jesus als ihren Erlöser angenommen haben. Und die wurden im Gefängnis irgendwo in der Sauna oder im Bottich getauft. Und da gibt's eine Gemeinde mit 100 Leuten im Gefängnis. Die machen jeden Morgen machen die Bibelstudium und abends machen die einen Lobpreisgottesdienst und laden Gefangene dazu ein. Ach Mensch, eigentlich wollte ich was anderes erzählen, aber Walter, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt muss ich hier weitermachen. Und wir sind dort in diesem Innenhof. Wir haben eine Stunde Zeit bekommen. Eine Stunde Zeit. Fliegen von hier über Amerika. Wir mussten 4 Flugzeuge gebrauchen, um dorthin zu kommen. Für eine Stunde. Wir sind in diesem Innenhof. Und wir richten Grüße aus. So, jeder von uns sagt so viel Grußworte. Wir in Deutschland, wir beten für euch und Gott hat euch lieb und wir haben euch lieb. Und wir waren 6 Mitarbeiter von Open Doors von Deutschland. Und dort hatten wir 4 Begleitpersonen. Das sind 2 Anwälte und 2 Gefängnisseelsorger, die gleichzeitig als Dolmetscher fungieren. Also wir kommen zu 10 rein. Auf der anderen Seite sind 95 Gefangene. Und wenn die da reinkommen, so alle hintereinander, jeden umarmen, 10 mal 95, war die Stunde rum. War die Stunde rum. Und dann steht vor mir ein junger Mann, ich schätze, um die 30 vielleicht. Und ich sage ihm, du, wie lange bist du schon hier? Dann sagt er, wir alle. Ich sage, wie lange musst du noch bleiben? Sagt er, wir alle. Und dann fiel bei mir der Groschen. Ich hatte ein halbes Jahr davor diese Geschichte gelesen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich eines Tages da sein werde. Ich habe es gelesen, wie so einen Bericht, wie du gerade gelesen hast, aber nach einem halben Jahr, wer kann sich da noch erinnern? Und plötzlich bin ich da, mittendrin. Ich sage, hast du Familie? Steht er vor mir und weint. Sagt, meine Frau und ich haben 3 Kinder. Vor 3 Jahren ist meine Frau gestorben und ich konnte nicht nach Hause zur Beerdigung. Und plötzlich bekommt dieser Satz, den du gelesen hast von Petrus und Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte. Dass der Glaube nicht kalt wird. Ihr Lieben, wir erleben immer wieder Situationen und Corona ist so eine Situation, die es in sich trägt, dass der Glaube erkaltet, dass unsere Liebe zu dem, was Gottes ist, Gottes Haus, seine Gemeinde, seine Braut, sein Volk, die Geschwister, die Schwestern und Brüder, der Einsatz in die Gemeinde, der Reinigungsdienst, der Lobpreis, all das kann in dieser Zeit vortrefflich erkalten. Wir verlieren nicht den Glauben. Aber das Feuer, die Begeisterung, die Hingabe, die Leidenschaft erkaltet. Es ist so viel bequemer, und ich weiß es, so viel bequemer zu Hause sitzen zu bleiben und im Fernseher sich einen Gottesdienst anzugucken, der viel lebendiger und viel dynamischer und viel jünger und weiß der Geier, was noch viel, viel mehr ist, als das, was wir heute miteinander erleben. Ich will das nicht abwerten, aber so, und dann sagt mir dieser Mensch, der hat gerade 7 Jahre Gefängnis hinter sich, noch 29 Jahre vor sich. Ich konnte nicht nach Hause zur Beerdigung. Dann stehen wir 2 da. Wir hatten keine Taschentücher mehr, die waren uns inzwischen ausgegangen. Da haben wir unsere T-Shirts rausgeholt und haben uns die Gesichter geputzt, weil wir Rotz und Wasser geheult haben. Einfach diesen Bruder umarmen. Und so lange festhalten, bis man sich ausgeweint hat. Das war 2005. Im Februar diesen Jahres waren meine Kollegen dort und haben diesen Bruder getroffen. Und er hat meine Kollegin gebeten, mir Grüße auszurichten. Das ist Gemeinde. Und da war diese eine Stunde rum. Und dann hat ein Kollege von mir, der Spanisch spricht, eine kurze Andacht gehalten. Und während er die Andacht hielt, kam der Direktor des Gefängnisses rein, in Begleitung von 2 Soldaten mit Maschinengewehren. Und dieser Direktor vom Gefängnis, das ist so ein Hühner von Mensch, ein Schrank. Und zwei Soldaten mit Maschinengewehren. Und wir wurden instruiert, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Wir wurden instruiert, dass auf Kommando wir uns hinlegen und flach liegen bleiben müssen, auf dem Boden und dergleichen Dinge. Und einer der Gefangenen, Brüder, sagt, lass uns doch miteinander singen. Unsere Stunde war rum. Da haben wir angefangen, miteinander zu singen. Irgendwelche von denen sind dann zurück in ihre Zelle, kamen zurück mit zwei Schifferklavieren, so Akkordeons und eine Gitarre. Und dann fingen die an, miteinander zu singen, diese 95 Mexikaner. Und wir sind im Innenhof und rund um sind vierstöckige Gebäude und wir sind wie in so einem Resonanzkörper. Das klingt laut. Und wir hatten den Eindruck, das muss nicht schön sein für die Mexikaner, aber laut. Und da wurde ein Lied gesungen, das zweite Lied gesungen, noch gesungen. Der Direktor steht und die Sonne knallt auf ihn, 36 Grad draußen. Er steht in der prallen Sonne und wir singen das dritte Lied und das vierte. Und nach einer Dreiviertelstunde Lobgesang sagt mein Kollege, der Spanier spricht, das müssen wir aber schließen. Lass uns miteinander beten, dann müssen wir hier raus. Wir waren inzwischen zwei Stunden drin statt einer. Und dann haben wir gesehen, wie das gemacht wird in Mexiko im Gefängnis. Beten heißt, alle auf dem Boden. Viele legen sich flach auf den Boden, dann wird geweint und gebetet. Und als wir fertig waren mit dem Gebet, stehen wir auf. Und von meinem Kollegen, der Spanisch spricht, der ist 2,2 Meter groß, die Mexikaner sind so klein, steht ein kleiner Mexikaner, einer der Mayas, hebt die Hand und sagt, Brüder, ich habe den Bruch, das tut so weh, könnt ihr für mich beten? Wir sagen, ja, lass uns beten. Inzwischen hatten wir Deutschen auch gelernt, beten heißt auf die Knie gehen und beten. Und als wir fertig waren, für diese Menschen zu beten, standen hinter dem 25 bis 30 andere. Der eine zeigt auf die Schulter, der wehtut, der andere zeigt auf den Bauch, der wehtut, und der dritte zeigt einfach aufs Herz. Ich brauche Trost. Dann haben wir uns aufgeteilt und haben für die gebetet und sie gesegnet. Und die anderen stehen da und singen und singen und singen. Und eine ganze Stunde machen wir dann Segnungs- und Heilungsgottesdienst mitten im Gefängnis. Und der Direktor steht seit 2 Stunden bei 36 Grad und seine 2 Soldaten stehen neben ihm. Und wir machen Heilungsgottesdienst statt 1 Stunde Begegnung 3 Stunden. Und dass wir nach 3,5 Stunden gesagt haben, also jetzt ist sozusagen alles ausgereizt. Jetzt müssen wir Schluss machen. Haben wir uns bei ihm bedankt, bei diesem Direktor. Und da steht er da, dieser große Mensch, und sagt, ich habe euch jetzt so beobachtet, wie ihr füreinander betet. Könnt ihr für mich auch beten? Das sind Wunder, ja, von denen du gesprochen hast, Alex, Alexander. Könnt ihr für mich auch beten? Und dann stehen wir um diese Menschen rum, wir Gäste, am engeren Kreis gebildet, legen unsere Hände sozusagen auf ihn. Und die Gefangenen, die in seinen Augen Terroristen sind, die bilden einen zweiten und dritten Kreis und alle strecken die Arme aus und beten für diesen Menschen. Und wir stehen und staunen, wie Apostelgeschichte in Erfüllung geht. Da sind wir da raus und gehen zum Parkplatz, da sind so vielleicht 200 Meter bis zum Parkplatz. Und kurz bevor wir beim Auto waren, hören wir, hinten ruft uns einer. Wir sind stehen geblieben und er kommt uns nachgelaufen. Und wir merken, das ist der Fotograf. Der hat die ganze Zeit, wo wir dort waren, Bilder gemacht. Wir wussten, das ist normal so. Immerhin sind wir in einem Hochsicherheitsgefängnis, deklariert als Touristen. Das ist irre im Kopf. Touristen machen Heilungsgottesdienst im Gefängnis, Hochsicherheitsraum mit Terroristen. Kommt er hinterher gelaufen und hat eine CD. Sagt, hier sind die Bilder, die ich gerade gemacht habe. Und ging zurück. Da haben wir uns in unseren Bulli gesetzt und haben gesagt, also dümmer kann man uns nicht verkaufen wollen. Wir sind doch nicht doof, dass man uns glauben lässt hier. Das sind die Bilder aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Und dann kamen wir ins Hotel. und haben diese CD gleich in den Computer reingesteckt. Und da sind die Bilder drin. Und als sie nach Hause kam, habe ich die durchgezählt. Weißt du noch, wie viele Brüder gefangen waren? Die ursprünglichen, die ersten. 43. Ich habe die Bilder zu Hause durchsortiert, gezählt. Das waren 43 Stück. 43 Stück. Und dann haben wir die Familien besucht, am nächsten Tag ganz nach oben in die Berge gefahren. 8 Stunden immer weiter in die Berge. Und die Familien leben in Verbannung hinter Stacheldraht. Das sind so 3 Meter hohes NATO-Stacheldrahtzaun. Es gibt ein kleines Türchen zum Reingehen, so 80 Zentimeter breit, wie bei uns ein Gartentor. Und davor stehen Betonbunker und im Betonbunker sitzen Soldaten und bewachen dieses kleine Dorf zu ihrem eigenen Schutz mit Maschinengewehren, damit den Frauen und Kindern nichts passiert. Und in diesem Dorf, hinter Stacheldraht, in Freiheit, aber eingesperrt hinter Stacheldraht und bewacht mit Maschinengewehren zu ihrem Schutz, sind 40, 43 Frauen, etwa 80 Kinder. Wir feiern miteinander Gottesdienst, Abendmahl, Segnung. Die sitzen in der ersten Reihe und traditionell sitzen die, alles was weiblich ist, dort und alles was männlich ist, dort. Jungs und Mädchen und Frauen und so, alles getrennt. Und die sitzen da und in der ersten Reihe und irgendwo dahinter saßen die Kinder. Ein kleiner Bub, ich schätze mal so 6 Jahre alt, steht auf und kommt zu mir und setzt sich zu mir in die erste Reihe. Wir können miteinander nicht reden. Der setzt sich zu mir und steckt seinen Daumen mir in die Hosentasche und hält sich an meine Hosentasche fest während des Gottesdienstes. Und als der Gottesdienst zu Ende war, sind wir rausgegangen und dann draußen ist so ein kleiner Garten und so eine kleine Betonmauer. Und ich setze mich auf diese Mauer und der Knirps hält sich an meiner Hosentasche fest, lässt nicht los. Habe ich mich hingesetzt und nehme den auf den Schoß. Und dem läuft die Nase und da habe ich ihm die Nase geputzt und drückt ihn an mich und weiß, gestern dort unten, irgendwo bei diesen Männern war sein Vater. Zu damaliger Zeit konnten die Ehefrauen einmal im Vierteljahr ihre Männer besuchen mit einer Übernachtung. Da sind viele dieser Kinder geworden. Und die sind geboren, Papa ist im Gefängnis. Bei 36 Jahren Haft und einer Lebenserwartung von 50 ist es eigentlich lebenslänglich. Und wenn dann der Papa früher rauskommt, werden seine Kinder erwachsene Männer und Frauen sein. So, ich drücke diesen Kleinen an mich und lege meine Hand ihm auf den Kopf und bete für ihn und sage, Jesus, vergiss den Kleinen nicht, der braucht dich. Kümmere dich um ihn. Und er guckt mich an und streichelt meinen Bart. Und ich habe die Vorstellung, ihr Lieben, wenn ich in den Himmel komme, es soll da 7 Himmel geben. Ich weiß nicht, wie das da ist im Himmel, wie auch immer. Aber ich glaube, dann werde ich den lateinamerikanischen Block suchen, den werde ich hören, weil die so laut singen. Und werde dort diesen Burschen suchen. Und werde sagen, kannst du dich erinnern? Wie hat sich das angefühlt damals? Ihr Lieben, wir besuchen unsere Geschwister und reden von solchen Begegnungen, damit ihr Glaube nicht erkalte. Und damit uns das zum Vorbild wird, damit unser Glaube nicht erkalte in den Wirren unseres Lebens, wenn wir durchgeschüttelt und durchgerüttelt werden, wenn wir manchmal Mühe haben, miteinander auszukommen oder wenn wir mit Gemeinde und seinem Volk auf Kriegsfuß stehen, was auch immer. Ich kenne alle diese Situationen, dass dein Glaube, dass unser Glaube nicht erkalte. Und dann haben wir uns eingesetzt von 2005 bis 2010. 7. Und haben weltweit tausende Unterschriften gesammelt, Briefe von Gemeinden schreiben lassen, von Frauenkreisen, Kinderstunde, Sonntagsschule, Gemeindeunterrichtskinder, alle dorthin, säckeweise. Und dann hat die mexikanische Justiz diesen Prozess neu aufgerollt. 7000 Seiten Anklageschrift. 7000 Seiten Anklageschrift. Und man hat das Urteil revidiert von 36 auf 37 Jahre. Und ihr Lieben, wäre ich dann im Gefängnis gewesen und hätte den Strick genommen, wäre zur Scheune gegangen, hättet ihr es verstanden? Von 36 auf 37 Jahre. Und dann haben wir gesessen hier, dann saßen wir hier, haben miteinander geredet, haben gesagt, Mensch, jetzt haben wir eine große Welle geschoben, bis hin zu Begnadigungsersuchen, die alle abgelehnt wurden. Und scheinbar haben wir die Situation verschlimmert. Hätten wir uns still und leise verhalten sollen oder was wäre richtiger gewesen? Und wir kamen dann für uns zum Entschluss, solange unsere Schwestern und Brüder weltweit solche Wege gehen müssen, dann tun wir alles, damit ihr Glaube nicht erkalte. Und deswegen sind wir unterwegs, auch heute bei euch, weil wir füreinander in der Pflicht stehen. Das ist nicht nur, dass ich euch heute hier eine bewegende Predigt halte oder Rede halte, was auch immer. Manchmal ist auch das gut, dass man nach Hause geht und sagt, ich habe heute nach langer Zeit wieder mal im Gottesdienst geweint. Und zwar nicht über den Tragödien unserer Gemeinde oder, sondern ganz einfach, ich habe um andere Menschen geweint. Um andere Menschen geweint. Weil ich gemerkt habe, dass Gott mein Herz berührt. Gott nimmt uns, und das ist der Haken an so einem Gottesdienst wie heute. Wenn wir heute nach Hause gehen, kann keiner von uns mehr sagen, wenn ich es gewusst hätte, jetzt wissen wir es. Und immer dann, wenn Gott uns etwas ans Herz legt, wenn Gott uns etwas bewusst macht und deutlich macht, das verbindet er immer mit einer Verpflichtung. Er macht mit uns kein Unterhaltungsprogramm, sondern sagt, Peter, ich habe dir gerade etwas deutlich gemacht. Und jetzt bist du dafür verantwortlich, was du damit machst. Aber eines Tages, da sehen wir uns wieder. Und dann reden wir nochmal miteinander. Dann reden wir nochmal miteinander. Der Gottesdienst damals am 22.11. in Welsheim. Kannst du dich erinnern? Da würde ich sagen, ja, was war damit? So, jetzt kann man das fortsetzen. Aber Walter, auf deine Frage, guck mal, eine kurze Frage, Lage, Antwort. Ja, es sind immer Geschichten. Aber das sind Gottes Geschichten mit seiner Gemeinde, mit seinem Volk. Und manchmal ist er so ein kleines Kind mit 6 Jahren, das setzt sich zu mir auf den Schoß, guckt mich an und ich merke, Gott redet gerade zu mir. Was ihr getan habt, einem dieser meiner Kleinsten, Geringsten, habt ihr mir getan. Das wird da in besonderer Weise deutlich und bewusst. So, okay, so viel dazu als eine Geschichte, die sich mir besondererweise eingeprägt hat. In 17 Jahren hat sich so viel da angesammelt im Herzen. Vielleicht, wenn ich Gnade in euren Augen gefunden habe, heute nach diesem Gottesdienst, würden wir uns dann vielleicht noch mal sehen. Wir pflegen alle 2 Jahre eine Gemeinde wieder zu besuchen. Und ja, Dankeschön. Und vielleicht würden wir es dann noch mal sehen, bevor ich dann in 2 Jahren und 10 Monaten das sichere Ufer meines wohlverdienten Ruhestandes antrete. Und dann habe ich 20 Jahre auf der Autobahn verbracht, 20 Jahre Autobahn, da sammelt sich einiges zusammen. Okay, ihr Lieben, haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt? Ja? Ja, Walter, pass auf. Du kennst dich hier aus, ja? Wenn du meinst, das reicht, zeig's mir einfach die 5, dann weiß ich, jetzt setze ich zur Landung an und keiner merkt es. Ja, der letzten 5 Minuten, da muss ich euch Dinge sagen, die muss ich sagen, weil das ist sozusagen meine Aufgabe. Also ganz liebe herzliche Grüße vom gesamten Open Doors Team, wie es uns geht, was wir machen, habe ich euch nicht erzählt, aber von den 95 haben wir zurzeit etwa 20, 22 in Quarantäne. Wir haben einige positive oder in Familie sind. Wir haben jetzt einen, den Vater von einem Kollegen, der ist seit 2 Wochen im Koma. Man wird versuchen, jetzt diese Woche wieder zurückzuholen aus dem Koma wegen Corona. Und eine ganze Reihe Kollegen sind in Homeoffice nach Hause geschickt, dass sie von zu Hause ihre Arbeit machen. Diese Karte kennt ihr, ist einmal hier und einmal vorne. Alle Länder, die hier irgendwie rot oder orange oder gelb dargestellt sind, das sind Länder, in denen etwa 260 Millionen unserer Geschwister nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Verfolgung nicht so zusammenkommen können, wie man als Gemeinde gerne zusammenkommt. Geht heute nicht. Und im Grunde ist das auch unser Arbeitsgebiet. In alle diese Länder reisen wir immer auf der Suche nach unseren Geschwistern. Diese Reisen sind immer sehr gründlich vorbereitet, so dass wir bis jetzt auch immer wieder zurückgekommen sind und heil zurückgekommen sind. Aber eben mit vollen Herzen von Begegnung mit unseren Geschwistern. Und dann reisen wir in Gemeinden, um so wie heute euch mit hineinzunehmen und Brücken zu bauen zu unseren Geschwistern. Näher können wir das nicht machen, aber das Beste, was wir machen können, machen wir. Ich nehme euch jetzt ganz kurz mit in die Kabylei, das ist Nordafrika in Nordalgerien. Vor 2 Wochen war ja der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir hatten 2 Länder, werden immer empfohlen, für die man dann betet. Das eine war Pakistan, das dürfen wir aber nicht öffentlich machen. Das zweite Land war Algerien. Und da habe ich damals schon dem Walter gesagt, ich war in Algerien, ich kenne dort die Geschwister und da würde ich euch gerne von Algerien erzählen. Aber so viel kann ich heute nicht machen, weil der Walter mit seiner Frage mich sozusagen aus der Bahn katapultiert hat, habe ich euch was anderes erzählt. Aber es ist unsere Familie, von der wir reden. Ja. Kabylei ist dort das, was bei uns in Deutschland Ostfriesland ist. So, ganz oben, kleines Völkchen für sich. Wir haben 4 Jahre dort gewohnt und seitdem kriege ich es nicht mehr raus, aus meinem Hirn auch am Abend Moin Moin zu sagen. Was sagt ihr hier? Grüß Gott? Dort sagt man Moin Moin. Wenn man nur Moin sagt, ist das Guten Tag. Wenn man sagt Moin Moin, heißt das einen wunderschönen guten Tag. Kriegt das seit 30 Jahren nicht mehr raus. In der Kabylei, da gibt es Geschwister, gibt es junge, aufstrebende Gemeinden. Viele, viele Menschen kommen zurzeit zum Glauben an Jesus. Und dort habe ich auch diesen einen Satz aufgehängt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte. Ich habe eine Gemeinde, die ich euch gerne zeigen möchte. Das ist ein Gemeindehaus, wo 700 Gemeindeglieder beheimatet sind. Aber dort ist es ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Wenn wir 700, sag mal, wenn wir 70 Gemeindeglieder hätten, wie viele kommen dann zum Gottesdienst? 50? Bei uns Baptisten. Das ist gut. Bei denen, wenn die 700 Mitglieder haben, dann sind 1100 Leute, 1200 im Gottesdienst. Das ist nochmal ein anderes Kaliber. In diesem Haus, der Gottesdienstraum fasst 250 Menschen, alle anderen verteilen sich in Kinderzimmer, nochmal Kinderzimmer und Keller. Überall sind große Bildschirme zur Übertragung, da wird miteinander Gottesdienst gefeiert. Und wir sind dort. Das hier ist der, kann man diese Lichter ausmachen? Die nehmen das, ja. Dann, da ist der Haupteingang. Wenn man das Licht jetzt ausmacht, das wäre klasse. Oh, guck mal, eine ganz normale Tür. Es gibt kein Hinweisschild, kein Schaukasten, nichts. Du würdest vorbeilaufen und nicht vermuten, dass dort eine Gemeinde ist. Wir haben ein anderes Gemeindehaus besucht. Das ist ein großes Grundstück und das ganze Grundstück drumherum ist eine Mauer gemauert. Ich schätze 2,80, 3 Meter hoch. Und oben haben die Beton ausgeschüttet und 1 Million Glasscherben reingesteckt, damit niemand drüber krabbelt. Und über dem Eingangstor ist Stacheldraht ausgerollt, damit die Gemeinde geschützt ist. Du fährst vorbei, kein Schildchen, kein Hinweis, nichts. Und wir hatten dort den Eindruck, das, was wir Gemeinde nennen, das, was Jesus sagt, meine geliebte Braut. Und ich bin dabei, sie mir zuzubereiten, damit sie ohne Flecken und Runzeln dasteht. Diese Braut muss dort ihr Gesicht verstecken und hinter Stacheldraht und Glasscherben sich versammeln, damit sie ungestört ihre Gottesdienste halten kann. Und wir haben uns dort vorgenommen, wenn wir zurückkommen, möchten wir gerne dieser Gemeinde weltweit ihr Gesicht wiedergeben. Deswegen zeigen wir Gesichter. Es geht uns nicht um Projekte, es geht uns nicht um Häuser, es geht uns nicht um Ordnung, es geht uns um Gesichter unserer Geschwister. Hier können wir einige, ach, das ist so schwach, das Bild. Naja, also bei mir könnt ihr Gesichter erkennen, hier auf dem Computer. Mein Kollege und ich stehen da vorne, wir werden von diesen Menschen gesegnet, sie beten für uns. Und wenn diese 700 Menschen aufstehen, alle laut für uns beten und segnen, die Christen und die Gemeinden in Deutschland alle miteinander segnen. Und dann, jetzt wird es immer besser, und dann wird gesungen, und während gesungen wird, schnappt sich der Pastor Salah, so heißt er, den großen Brotkorb und reicht ihn meinem Kollegen, sein evangelischer Pfarrer. Und der evangelische Pfarrer merkt, Abendmahl ist angesagt und er hält diesen großen Korb Brot in den Armen und betet darüber. Und dann gehen die Brotlaibe in die Gemeinde bis in die Nebenräume und jeder nimmt ein Stückchen und mir wird dann der Kelch gereicht. Aber die haben keinen Kelch. Aber offensichtlich war einer von denen irgendwann mal in München zum Oktoberfest und der hat vergessen, so ein Maß dort zu lassen in München. Und er hat das ist das Maß und dann geht dieses Maß durch die Reihen, bis es leer ist. Dann fülle ich es nach und dann geht es wieder durch die Reihen, bis alle Leute das Abendmahl genommen haben. Und dann dort mittendrin zu stehen und diesen Kelch zu segnen und zu fühlen, wir sind eine große Familie. Wir verstehen uns sprachlich nicht. Kulturell ganz unterschiedlich. Aber wenn der das Brot nimmt und mir in die Hand drückt, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und wenn der den Kelch nimmt und mir in die Hand drückt, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wir sind eine Familie. Und dann haben wir Anteil an dem gebrochenen Leib unseres Herrn und haben Anteil an seinem vergossenen Blut. Das verbindet uns über alle Unterschiede hinweg. Hier nochmal dieser Segnungsteil, da vorne stehen wir irgendwo, mein Kollege und ich. Das ist die Ehefrau vom Salah. Man kann das hier schlecht erkennen. Auf meinem Bildschirm sind das schöne Bilder. Und am nächsten Morgen kommen wir zum Frühstück runter, der David und ich. Und Pastor und seine Frau, die haben schon den Frühstückstisch gedeckt. Und auf dem Frühstückstisch liegt die Tageszeitung. Und auf der Titelseite der Tageszeitung ist ein großes Bild vom gestrigen Gottesdienst. Das ist der Lobpreisleiter. Und wir sind gut drauf und sagen, Mensch, das ist doch klasse. Wann haben wir das schon zum letzten Mal geschafft, auf der Titelseite einer Tageszeitung mit unserem Gottesdienst zu kommen? Und Salah übersetzt uns das, was hier gelb gedruckt ist. Und da steht so sinngemäß drauf, sie singen, und sie schreien und sie trinken Alkohol im Gottesdienst. Das mit dem Schreien war gemeint, sie singen viel und laut, aber wenn die Frauen dieses afrikanische Juju machen, alle miteinander, ihr kennt das wahrscheinlich, ja? Wenn die alle das machen, dann klingt das für uns. Ich glaube, im Himmel wird es nicht viel schöner sein, ja? Und also sie singen und sie schreien und sie trinken Alkohol im Gottesdienst. In den Ohren von Moslems klingt das nach Gotteslästerung. Das ist gotteslästerlich, was dort gemacht wird. Und das noch als Gottesdienst zu deklarieren, geht gar nicht. Und Salah macht die dritte Seite der Zeitung auf. Und die ganze dritte Seite, heißt, wenn du die Zeitung aufmachst, hast du gleich die ganze Seite vor dir. Wird erzählt, wie schlimm die sind. Wie sie von Amerika und von westlichen Staaten bezahlt werden dafür, dass sie unsere Glaubensbrüder Moslems abwerben zum christlichen Glauben. Eine ganze Seite in diesem Stil. Und Salah sagt, so erleben wir das seit Monaten und Monaten, dass hier gegen uns Christen, Christen sozusagen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft Atmosphäre gemacht wird. Und wir haben den Verdacht, dass, wenn der erste von uns ins Gefängnis kommt, man im Volk draußen sagen wird, es war schon längst an der Zeit. Dann findet Christenverfolgung Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Wir haben diese Bilder, ich habe die mit meiner Kamera gemacht, 2009. Das sind 11 Jahre her. 5 Jahre nach dem Besuch drangen Polizisten in Zivil ins Gemeindehaus ein, haben das ganze Mobiliar, alles was man hatte, inklusive Tonanlage, zum Fenster rausgeschmissen und Feuer gelegt. Die Geschwister haben es wieder aufgebaut. Aus heutiger Sicht, vor einem Jahr, 2019, hat die Behörde das Gemeindehaus beschlagnahmt und zugemacht. Du hast mir vorhin gesagt, du sammelst diese Karten von 2017. Ja, damals war Algerien auf Platz 35. Von den 50 Ländern mit der stärksten Verfolgung war Algerien auf Platz 35. Heute ist Algerien auf Platz 17. Diese Tendenz von solchen Zeitungsartikeln bis hin zur Beschlagnahmung des Gotteshauses in 11 Jahren. Was sind 11 Jahre? Gemessen an der Geschichte eurer Gemeinde hier. Und wir haben damals diesen Geschwistern zugesagt, wir werden für euch beten, damit euer Glaube in solchen Situationen, in solchen Zeiten nicht erkalte. Die werden vielleicht ihren Glauben an Jesus und das Leben mit Jesus nicht verlieren. Aber man lässt die Flügel hängen. Und deswegen hoffen wir sehr stark, dass wir alle miteinander uns so in der Fürbitte für unsere Geschwister einsetzen, dass sie das spüren, dass der Heilige Geist unsere Gebete dort umsetzt in Ermutigung und sie wieder Auftrieb bekommen in solchen Situationen. Und manchmal erleben wir auch, dass wenn wir hier von Gemeinde zu Gemeinde fahren, dann irgendeiner aus der Gemeinde anruft und sagt, Peter, nach eurem letzten Besuch bei uns, das hat uns wirklich ermutigt in unserer Situation. Wo wir das gesehen und gehört haben, haben wir gemerkt, dass wir uns oft sozusagen um uns selbst drehen. Wir haben so viele offene Fragen, die mit uns zu tun haben. Aber das Vorbild unserer Geschwister hat uns ermutigt, und wir spüren einen Aufwind in der Gemeinde. Das ist der Kreislauf innerhalb des Leibes Christi, dass wir uns gegenseitig ermutigen. So, jetzt will ich die Zeit nicht unbedingt strapazieren. Darf ich euch eine positive Geschichte erzählen? Ja? Und dann fasse ich das zusammen. Ein Missionar in einem Dorf ist für uns Baptisten besonderweise geeignet. Wir fahren dort von Dorf zu Dorf und besuchen verschiedene Geschwister. Das sind unter anderem auch Ältere, die nicht in die Gemeinde kommen können. Und wenn dann Besuch aus Deutschland zu ihnen aufs Dorf kommt, in ihre kleine Hütte, ist das für die wie Weihnachten und Ostern sozusagen auf einmal. Das ermutigt sie ganz arg. Und dann wird uns gesagt, wir fahren jetzt in ein nächstes Dorf, da lebt ein Missionar. Und das ist ein ganz besonderer Mensch. Wir kommen dorthin und er kommt uns in seinem Garten entgegen. Ich habe nochmal das Bild vergrößert. Da kommt er uns entgegen mit seinem Sohnemann und wir grüßen uns und freuen uns, dass wir einander sehen. Und er nimmt uns mit in die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, der untere Teil der Weiße, der wird zurzeit als Gemeinde genutzt. Und sie sind dabei, oben nochmal eine Etage draufzusetzen, weil die Gemeinde wächst. Sie stocken auf, bauen auf. Und er nimmt uns mit und wir folgen ihm durch einen langen Flur und da stehen so weiße Kisten und wir kommen dann in die Gemeinde, trinken da Chai, Tee miteinander und er erzählt, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Als Moslem hat er Jesus aufgenommen und nach vielem Hin und Her mit seiner ganzen Verwandtschaft wurde er letztendlich enterbt von seinen Eltern und ihr wisst, was dort Enterbung bedeutet. Ja, da geht es gar nicht um Haus und Grundstück, um Auto, sondern da geht es darum, hast du überhaupt noch Anteil an der Familie oder werden die Familienbande getrennt? Seine Familie hat sich dafür entschieden, sie haben ihn für tot erklärt. Du bist für uns tot, nicht mehr vorhanden. Das proklamieren sie im Dorf, unser Sohn ist für uns tot. Nur so können sie im Dorf überleben als Familie. Und daraufhin fing er an, von Dorf zu gehen, bei den Menschen anzuklopfen und fragen, darf ich euch von Jesus erzählen? Einige haben zugehört, die anderen haben ihn mit Steinen beworfen, aus dem Dorf fortgejagt. Und so kam einer zum Glauben an Jesus und noch einer und noch einer und hat dann mit denen den Alpha-Kurs gemacht. 12 Einheiten. Und in der letzten Einheit geht es darum, bist du bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen? Vielleicht so wie ich, mit Enterbung. Und wenn die Leute gesagt haben, ja, ich bin bereit, dann sagt er, habe ich sie getauft. Und das erzählt er und erzählt und irgendwann komme ich als baptistischer Pastor und sage, du, wie machst du das mit der Taufe? Draußen im Fluss geht nicht. Baggersee oder sowas geht auch nicht. Wo taufst du deine Leute? Da sagt er, kommt mit. Und wir gehen wieder zurück in diesen Flur. Und kommen an diese weiße Kisten. Und er kippt eine Kiste um und siehe da, das ist ein ausgedehnter Kühlschrank. Elektrik raus, alle Löcher zugemacht, mit Wasser gefüllt. Und dann tauft dieser Mensch in 4 Jahren 220 Leute im Kühlschrank. Das sind die Wunder. Leute, was wundern wir uns oft, wenn wir in die Gemeinde schreiben, aus Friesland hat eine Gemeinde 2 Täuflinge gerade gehabt. Ja? Das ganze Land muss es wissen. Das ganze Land muss es. Der hat in 4 Jahren auf diese Art und Weise 220 Menschen durch den Alpha-Kurs durch. Und am Ende stand die Frage, bist du bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen? Ja, ich bin. Und dann kommt das Großartige. Auf dein Bekenntnis hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann steigt man in den Kühlschrank. Da wird man getauft. Ihr Lieben, für diese Menschen im Gebet einzustehen, damit sein Glaube nicht erkalte, dazu laden wir ganz, ganz herzlich ein. So, ich überspringe einiges. Das schulden wir erst dem Walter und seiner Frage an mich ganz am Anfang, sonst hätte ich euch noch viel mehr Geschichten erzählt. Aber wir möchten gerne durch unseren Dienst die Gemeinde Jesu mitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und Menschen zu Jüngern und Nachfolgern Jesu zu machen. Sie müssen die Arbeit machen. Aber wenn wir dort sind, fragen wir, wie können wir euch dabei helfen, euch unterstützen. Dieser gute Mensch aus dem Dorf, der kann keiner regulären Arbeit nachgehen, weil er die ganze Zeit unterwegs ist, von Dorf zu Dorf, von Dorf zu Dorf. Und dann so viel Seelsorge zu machen. Die Neubekehrten, die werden aus ihren Familien verjagt. Die brauchen so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit und so viel Zeit. Der kann nicht zur Arbeit gehen. Dann sicherstellen, dass er trotzdem Geld hat für sich und seine Familie, damit die Familie keine Not leidet. So ist Gemeinde. Und viele andere Beispiele. Wir haben einige Fürbitten. Wir danken für die Erweckung in Algerien, in dieser Kabylei. Dort kommen heute ganz, ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus. Vornehmlich sind es junge Leute, viele Familien mit Kindern. Der Gottesdienst wuselt vor Kindern, weil viele junge Familien zum Glauben an Jesus kommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir beten aber auch um viele neue, junge Leiter in diesen Gemeinden. Es gibt dort keine Geschwister, die aufgrund ihres Alters und der Länge ihrer Christusnachfolge sozusagen Väter und Mütter in Christus sein können. Weil die Geschichte der Gemeinde Jesu ist so jung, sind nur junge Leute. Und da braucht es junge, weise Leiter. Die Möglichkeit der Gemeinschaft in ländlichen Regionen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo die Bewegungen eingeschränkt sind und viele Geschwister wurden früher abgeholt zum Gottesdienst und wieder nach Hause gebracht. Das ist heute nicht möglich. Sie selbst können nicht kommen. Sie können auch nicht besucht werden wegen der Einschränkungen und sind über Wochen und Monate von Gemeinde abgeschnitten. Wenn Sie Glück haben, haben Sie Skype oder sowas und können dann irgendwie mit Gemeinde noch in Kontakt stehen. Aber wenn auch das fehlt, dann sind Sie abgeschnitten von Gemeinde. Wir beten um Wachstum im Glauben. und um Schutz vor Irrlehren. Pastor Salah erzählte uns, er sagt, wir haben als Leitung in der Gemeinde nicht gemerkt, wie Zeugen Jehovas in einen unserer Hauskreise regelmäßig gekommen sind und haben den ganzen Hauskreis mitgenommen zu den Zeugen Jehovas. Die gehen von Haus zu Haus und wenn Leute sagen, nein, ich bin Moslem, dann sagen die, okay. Aber wenn jemand sagt, ja, wir sind Christen, dann bleiben die da hängen. Und er sagt, unsere Jungbekehrten, die können noch nicht unterscheiden, was ist Irrlehre, weil das alles so biblisch fundiert klingt. Und sie merken, da ist das Bibelstudium so viel intensiver als bei uns, dass sie da drauf, eingehen. Und er sitzt da und hat Tränen in den Augen, seinen ganzen Hauskreis verloren. Wir haben so viel investiert. Wir beten, dass der Druck von außen zum Wachstum der Gemeinde führt. Wir haben bei Open Doors einen Film, nennt sich Bambus im Winter. Und wer schon mal die Unvorsichtigkeit begangen hat und hat in seinem Garten einen Bambus gepflanzt, weiß, was man nach 5 Jahren hat. Arbeit. Nämlich das ganze Grundstück, so viel Mutterboden abtragen. Ne, du kennst das, ja? Du hast es gesehen. Wir Gemeinde Jesu ist wie Bambus. Wenn man den zurückschneidet, der treibt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Uns, global gesehen, wird Verfolgung immer zum Segen. Als wir sowjets glaubten, wir könnten 1961 den letzten Baptisten im Land im Fernsehen zeigen. Baptist war Schimpfwort für alles, was an Gott glaubt. Wir werden 61 den letzten Baptisten, sprich Christen, zeigen. Und als dann dieses große Reich zerfiel, gab es in Russland Millionen Christen, hunderttausende Gemeinden und wir waren lebendiger als je zuvor. Wir beten darum, dass der Druck von außen, selbst wenn man so Gotteshäuser beschlagnahmt, die ganze Gemeinde ist in den Untergrund gegangen, macht nur noch Hauskreise und wächst und wächst und wächst. Darum beten wir. Und ein letztes, wir beten um Hinwendung vieler Algerier zu Jesus Christus, dass noch viele zum Glauben an Jesus kommen. Ich schlage jetzt Folgendes vor. Ich lasse diese Anliegen alle hier vorne. Und ich bete einstimmig mit meiner Stimme. Und wenn ihr dann alle miteinander am Ende laut Amen sagt, dann wird Gott unsere Gebete auseinandersortieren und dorthin bringen, wo was gebraucht wird. Und er wird es in das umsetzen, dass die Geschwister merken, für uns wird gebetet, dass unser Glaube nicht erkaltet.